Oh, es ist wunderschön, dass wir heute Morgen hier bei euch in Brunnen sein dürfen und euch mitnehmen können, ein bisschen ins Land der aufgehenden Sonne unter dem Titel «Lass dein Licht leuchten». Jock und ich zusammen mit unserer Familie, wir sind schon über 20 Jahre in Japan unterwegs und die letzten 10 Jahre in dieser Riesenstadt Tokio, Yokohama, alles ist dort zusammengewachsen, 3-4 Städte, 40 Millionen Leute, sogar von der Internationalen Raumstation sieht es so aus. Es ist die größte Agglomeration der Welt. Und zugleich ist es auch eines des am wenigsten erreichten Gebiet der Welt, also erreicht am wenigsten erreicht mit dem Evangelium. Nur etwa 0,4% der Menschen in Japan sind Christen oder gehen in eine Gemeinde. Hier vielleicht noch einmal die Karte. Da kommt man an am Narita, der Flughafen hier und dann diese Chiba, Tokio, Yokohama. Das ist alles zusammengewachsen. Und dann da in Fujisawa, wo wir wohnen. Unsere Gemeinde ist in Yokohama, etwa 40 Minuten von da, wo wir leben. Und der Mount Fuji, der berühmte Vulkan der japanische, der war dann 100 Kilometer von uns entfernt. Unsere Familie, Elia, Mia und Joel, unsere zwei Söhne sind im Moment mit uns in der Schweiz. Sie lernen jeden Tag Deutsch, versuchen ihr Deutsch irgendwie auf B1 zu bringen. Sie sind für 12 Jahre in die normale japanische Schule gegangen und versuchen jetzt noch ein bisschen ihre Schweizer Seite da reinzukriegen. Mia, unsere Tochter hier in Atlanta, im Disneyland, sie ist in Neuseeland geboren und daher ist sie auch Neuseeländerin. Und im Moment studierte sie in Neuseeland Tourismus und dann für ein Praktikum war sie für ein paar Monate in Amerika, in Atlanta, dort in einem Ritz-Carlton Hotel hat sie ihr Praktikum absolviert und überlegt sich jetzt noch wieder zurück nach Neuseeland zu gehen, um dort die nächste Stufe von ihrem Studium in Angriff zu nehmen. So, das kurz so ein bisschen zu unserer Familie, unserem Hintergrund. Lass dein Licht leuchten. Ich meine, eine von der verrücktesten Aussagen, die Jesus über die Gemeinde oder über uns gemacht hat und auch über die Gemeinde Chrishona Brunnen hier ist, kommt von der Bergpredigt. Diese 6 Worte, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Also eine unglaublich starke Aussage über der Gemeinde. Paulus nimmt dann dieses Thema wieder auf, das Thema vom Licht im Philipperbrief. Und dort schreibt er an die Gemeinde in Philippi und auch an uns hier in Brunnen Folgendes. Und ich möchte das jetzt einmal zusammen aus der Volksbibel lesen. Das hat so einen speziellen Klang, mal etwas aus der Volksbibel zu lesen. So lesen wir doch das zusammen. Und auf Japanisch sagt man 1, 2, 3, sagt man Seno. Okay, Seno. Bei allem, was ihr so anpackt, versucht immer gut drauf zu sein und passt auf, nicht ständig ins Grübeln und Zweifeln zu kommen. Dann wird euer Leben sauber und mit einer guten Einstellung abgehen. Und das mitten in einer total verdrehten und perversen Welt. Ihr werdet dann strahlen wie ein Stern in der dunklen Nacht. So werdet ihr auffallen. Dazu ist es wichtig, dass ihr an den Worten festhaltet, die euch den Weg zum Leben gezeigt haben. Wenn Jesus dann wiederkommt, kann ich echt stolz auf euch sein. Die ganze Arbeit mit euch hat sich echt gelohnt. Wow, also dem Paulus fällt es ja nie an starken Bildern. Also denken wir doch einmal an unsere vergangene Woche. Fühltest du dich so wie ein Stern in der dunklen Nacht? Ihr seid das Licht der Welt. Also eine enorme Herausforderung, enorme Mission, aber auch Man fühlt wie eine Überforderung auch. Ich, ein Licht der Welt, scheine in der dunklen Nacht. Ich habe ja schon mit meinen eigenen Herausforderungen in der Familie, im Arbeitsumfeld, so viele Limitierungen bei mir selber, so viele Probleme, komme so oft auch ins Grübeln, oder? Er sagt dann, nicht ständig ins Grübeln und Zweifel zu kommen. Der Luther übersetzt hat, tut alles ohne Murren und ohne Zweifeln. Und wie schnell kommen wir doch ins Murren, ins Zweifeln, ins Grübeln rein. Und da fordert unser Paulus auf, wie Jesus auch gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt und scheint in dieser Welt als das Licht, als sein Licht. Und so heute in meiner Predigt möchte ich euch mitnehmen ins Kapitel 29 von Jeremia, weil dort das Volk Israel auch in einer ganz schwierigen, dunklen Situation war und der Jeremia sie dann auch auffordert, dort in dieser dunklen Situation, in dieser nicht einfachen Situation zu erwarten, dass Gott durch sie wirken wird und dass Gott durch sie für sie eine Zukunft hat und dass sie in Babylon, in diesem Exil, in dem sie waren, wirken sollen. Damals waren ja die Juden wirklich in einer extrem schwierigen Situation. Ihr Tempel wurde zerstört von den Babyloniern. Jegliche Vision, jegliche Perspektive hatte das dieses Volk verloren. Es war ein Volk auch, das sich unter der Strafe von Gott sah. Und es hatten sehr viele Gründe zum Zweifeln, zum Grübeln, zum Murren. Es war ein Volk, das in der Finsternis war, das irgendwie wie keine Hoffnung mehr hatte. Es war ein geschlagenes und gedemütigtes, gebrochenes Volk im Exil. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal in der Schweiz oder auch in Japan noch mehr, fühlt man sich doch manchmal auch ein bisschen im Exil. Man denkt, ja, wir sind so eine kleine Minderheit als Christen und so eine Minderheit zu sein, das ist auch eine sehr große Herausforderung, wenn man eben nicht zum großen Kuchen gehört, sondern eine Minderheit ist und als Minderheit dann den Mut zu haben, als Licht zu scheinen, ist umso herausfordernder. Vielleicht bevor wir zu Jeremia gehen hier noch dieses Zitat: In allem ist ein Riss, so kommt das Licht herein. In allem ist ein Riss, so kommt das Licht herein. Wir denken ja normalerweise, Licht eben, Licht geben, ein Licht sein bedeutet stark sein, bedeutet Erfolg haben, bedeutet alles auf der Reihe haben, perfekt sein. Aber dieser Gedanke, dass eigentlich Licht kommt nur dort herein, wo es einen Riss hat, wo es gebrochen ist sozusagen. Und damals war Israel in einer Situation, wo nur noch Risse waren, wo alles zerbrochen war. Und in diese Situation kommt Gottes Wort zum Jeremia. Und es ist jetzt nicht mehr eine Botschaft des Gerichts. Jeremia, für viele Kapitel ist das Gericht, 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 aber es ist eine Botschaft der Hoffnung. Und so lesen wir zusammen hier Jeremia 29, 4 bis 6. Seno, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und erntet ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder, wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Und da ist hier mein erster Punkt: Lass dein Licht leuchten, indem du genau dort wirkst, wo du jetzt bist, mit dem, was du hast. Also in diesem Text gibt es ja schon eine erste große Überraschung, weil Jeremia sagt, also spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Die er von Jerusalem nach Babylon wegführen ließ. Das muss für die Juden ein ganz, wie soll ich sagen, wieder wie eine im gewissen Sinne auch schockierende Botschaft gewesen sein, weil dann war dieses furchtbare Exil, war das nicht eben diese Schwäche, die sie erlebten, war das nicht der Schuld von diesem brutalen babylonischen Armee, diese furchtbaren Heiden, diese Götzendiener hatten den Tempel zerstört, hatten Jerusalem zerstört. Muss man nicht hinter diesem Babylon den Teufel sehen? Und da sagt Gott, nein, ich habe euch dorthin gestellt, wo ihr jetzt im Moment seid. Diese Botschaft von Jeremia, die ist ja so ganz anders als die Botschaft der falschen Propheten. Und die falschen Propheten, die kommen auch in diesem Kapitel 29 sehr oft vor. Also die falschen Propheten haben ja gesagt, Gott spricht, ich werde das Joch von Babylon zerbrechen. Und das war so eine Botschaft gegen Babylon. Aber Jeremia, und das brauchte sicher auch Mut für ihn, hat gesagt, dort in dieser nicht einfachen Situation, in dieser Gebrochenheit, wo ihr jetzt drin seid, dort hat euch Gott hereingestellt. Und so, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für dich? Oft denken wir doch, wenn ich am richtigen Platz bin, dort, wo Gott mich will, dann muss es sich anfühlen wie im Wellness, also irgendwie im Wellnessstudio. Dort bin ich am richtigen Platz. Wenn ich merke, da stimmt alles. Da ist die Energie, irgendwie die Beziehungen, alles ist richtig. Gott hat mich da hingestellt. Aber oft kann es ganz auch eben anders sein, dass dort, wo Spannungen sind, dort, wo wir uns nicht wohlfühlen, dort, wo wir denken, ich möchte nicht dort sein. Dort hat uns Gott hingestellt, dort hat dich Gott hingestellt, dort hat mich Gott hingestellt und dort möchte Gott, dass wir als ein Licht für ihn scheinen. Dass Jeremia sogar die Juden ermutigen musste, Kinder zu zeugen, und er sagt ja zweimal, spricht er diese Kinder an, bedeutet auch, wie wenig oder wie stark das Volk damals komplett die Vision, die Zukunftsperspektive verloren hatte. Ich meine, zum Punkt vielleicht, wo sie sogar dachten, wir sind in Babylon, es hat gar keinen Sinn mehr, Kinder zu zeugen. Also wir sind am Nullpunkt hier angekommen, it's over, es ist fertig. Und Jeremia gibt diesen Israeliten hier eine Vision, eine Wachstumsstrategie. Er sagt ihnen, schaut nicht ängstlich zurück, verteufelt nicht die Babylonier, jammert nicht über euer Schicksal, sondern schaut mutig im Exil in die Zukunft und seid auf Wachstum aus. Und wie kann das heute aussehen? Was bedeutet das für uns heute als Gemeinde oder als Einzelperson, dieses Gärten pflanzen, Häuser bauen, Kinder zeugen? Ich denke, es sieht sicher für jeden auch wieder anders aus. Gott hat für jede Gemeinde und für jeden Einzelnen wie einen individuellen Plan. Aber was sicher ist, ist diese Perspektive, dass wir aufgefordert sind, mutig und nicht ängstlich in die Zukunft zu schauen und uns auch eine Vision schenken zu lassen als Gemeinschaft. Das ist ja interessant, dass Jesus sagt nicht, du bist das Licht der Welt, sondern sagt, ihr seid das Licht der Welt als Gemeinschaft. Und auch hier in unserem Text mit dem Jeremia, der Jeremia spricht das Volk an, nicht nur einen Leiter oder ein paar Leiter, sondern das ganze Volk und sagt, das ist euer Auftrag von Gott und Gott hat für euch eine Zukunft. Und so möchte ich euch jetzt mitnehmen ein bisschen nach Japan und ein bisschen euch mitnehmen in das, was wir erlebt haben in den letzten 2 Jahren, gerade auch mit dieser nicht einfachen Covid-Zeit in Japan. Wie schon gesagt, Japan ist eines der am wenigst erreichten Völker der Welt, obschon man eigentlich das Evangelium dort frei verkünden kann und keine restriktive Maßnahmen von der Regierung her befürchten muss. Die UMG, wir sind ja mit der UMG, Overseas Missionary Fellowship oder Überseeische Missionsgemeinschaft in Japan, arbeitet in diesen drei Gebieten. Und jetzt im Norden, mehr nördlich, sogar nur 0,25% der Bevölkerung sind Christen. Ich meine, in der Schweiz haben wir vielleicht, ich weiß auch nicht, so 5%, 7%. Die Schweiz ist vielleicht eines der Länder, die am meisten Christen hat, aktive Christen in Europa. Und Japan hat vielleicht nur ein Zehntel von, was wir haben. Da kann man sich ja auch vorstellen, wenn wir uns schon fast ein bisschen manchmal im Exil fühlen oder fühlen, ah, unsere Kultur, die Entscheidungen unserer Regierung irgendwie... Es ist nicht einfach, es ist nicht so, wie wir das uns wünschen würden, aber die Japaner sind noch viel, viel mehr, fühlen sich die japanischen Christen wie im Exil, in einer Minderheit. Kann sein, in einer Universität mit 1000 Studenten sind vielleicht dann nur 4 Personen Christen. Und so... ist das auch eine Situation für die Gemeinden, wo man eben auch in Gefahr steht, sich zurückzuziehen, sich wie abzukapseln, ein Ghetto zu werden. Da kommt dann auch noch dazu, dass die Prognosen für das Gemeindewachstum in Japan im Moment schlechter sind als am schlechtesten seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, dass die Gemeinden so einen Anstieg hatten nach dem Krieg, eine kleine wie Erweckung, aber man spricht von dieser 2030-Herausforderung, wo man statistisch gesehen, weil die älteren Gemeindemitglieder zum Herrn gehen werden und nicht genug neue Christen nachkommen, dass die Gemeinden sich die sogar halbieren wird, also die Gemeinde von Japan bis in 10 Jahren. Und so das alles kann wirklich sehr bedrückend wirken und kann sehr einengend wirken. Und unsere Gemeinde in Yokohama, wir haben so eine ziemlich große Gemeinde für Japan, 150 Personen, auch eine gute Gruppe von Jugendlichen. Und wir haben aber keine eigenen Räumlichkeiten. Jeden Sonntag müssen wir einen neuen Raum mieten und dann die Technik im Raum installieren. Dann fängt der Gottesdienst um 9 Uhr an mit Aufbauen und dann um 12.30 Uhr der Gottesdienst und dann wieder abbauen. Und da wir dann wegen Covid immer mehr Mühe hatten, Räume zu mieten zu können, bekamen wir gerade in dieser Covid-Zeit diese Net-Vision. Und Net-Vision, Net kommt ja von Netz. Und diese Idee, dass wir verstärkt noch das Internet auch nutzen möchten, um eben nicht nur an einem Standort, sondern an 2, 3 oder vielleicht zukünftig auch mal an 4 Standorten gleichzeitig mit Übertragung auf dem Internet Gottesdienste in kleineren Räumen anbieten zu können. Da hatten wir auch sehr viele Herausforderungen, weil wir hatten diese technischen Einrichtungen nicht, auch das Know-how hatten wir nicht, bei den Finanzen war es auch schwierig, aber wir beteten über diese Vision und Gott hat dann auch Türen geöffnet und wir haben gemerkt, oft, gerade wenn man in einer schwierigen Zeit ist, kann Gott auch gerade diese schwierige Zeit gebrauchen, um Neues entstehen zu lassen. Weil gerade in dieser Covid-Zeit waren wir irgendwie gefordert, ein bisschen aus unserer Box sozusagen zu denken und zu schauen, Gott, was möchtest du jetzt in dieser Situation? Sollen wir jetzt einfach sagen, ja, jetzt warten wir einfach 2 Jahre, kein Gottesdienst mehr oder es wird einfach alles zu kompliziert? Oder hast du wie einen neuen Weg? Hast du wie etwas, dass du da eigentlich wie eine neue Tür öffnen möchtest? Ein anderes, da habe ich noch ein Bild, das sieht dann so aus wie, da ist jetzt der Hauptgottesdienst in einem anderen Ort, aber dann in einem 50 Kilometer vom Hauptgottesdienst die Übertragung dann auf mit dem Beamer und dann auch Small Group, also wie Kleingruppe nach dem Gottesdienst, wo man füreinander betet. Und so war das so ein Ding, wo Gott uns wie weitergeführt hat, gerade auch eben oder gerade auch durch diese schwierige Situation, wie eine neue Idee ins Herz gelegt hat, eine neue Vision ins Herz gelegt, haben wir ins Herz gelegt bekommen. Eine andere Sache war auch Bibelstudium mit Zoom. Wir haben doch nie Zoom, hab ich als Missionar noch nie gebraucht, eigentlich vor Covid. Aber dank Covid hatten wir dann diese Idee, großer Staat, die Leute sind auch sehr stark verteilt, also weit voneinander, leben weit voneinander entfernt. Und man kann sich jetzt schlecht treffen, aber man könnten wir doch Galaterbrief per Zoom durchnehmen, können wir doch den Alpha-Kurs per Zoom machen. Und dann haben sich über 40 Personen hatten wir angemeldet oder hatten wir auf unserer Liste für den Galaterbrief. Und 30 Japaner waren so regelmäßig immer dabei. Und wir merken dann, man kann auch mit Zoom ganz gut austauschen. Und es hat sehr viele Vorteile, wenn man eben auch nicht reisen muss. Und wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit miteinander, mit Gott und konnten die Gemeinde auch tiefer reinführen in das Wort von Gott. Der Galaterbrief ist dann so gut gegangen, dass der Pastor uns gesagt hat, ihr geht in die Schweiz, aber könnt ihr nicht noch etwas von der Schweiz ausmachen? Und dann haben wir noch den Epheserbrief von der Schweiz für die Japaner per Zoom angeboten. So, man muss gar nicht mehr in Japan sein, um für die Japaner ein Bibelstudium anbieten zu können. Aber all das haben wir herausgefunden durch Covid. Wäre Covid nicht gewesen, hätten wir diesen Schritt nicht gemacht oder wäre uns diese Idee nicht gekommen. Auch diese drei Frauen, die Yuho, die Elisa und die Shiori, die haben diese Idee während der Covid-Zeit, wir wollen ein offenes Haus gründen. Alle drei sind ledige Frauen. Und dieses Haus brauchen auch, dass wir Leute einladen, um Gottesdienst zu feiern, um Beziehungen zu knüpfen, um die Liebe von Gott, das Licht von Jesus her, weiterzugeben. Und sie haben dann auch in dieser Zeit dieses Yes-Haus, der erste Buchstabe von ihrem Namen, gegründet. Und das wurde auch ein Segen und ein Segen für unsere Gemeinde, aber auch für dieses Gebiet dort, diese drei Frauen, die während der Covid-Zeit diese Idee hatten, wir ziehen uns nicht zurück, sondern wir gehen in die Offensive und wir wollen ein offenes Haus gründen, wo Leute Gottes Liebe in Wort und Tat erfahren können. Und so möchte ich euch jetzt noch mit Pastor Tantan. Pastor Tantan ist mein Chef in Japan sozusagen, der Leiter dieser Gemeinde, und er hat dieses kurze Video für uns gemacht, wo er einen kurzen Gruß auch an die Gemeinde geben möchte mit Untertiteln. Er spricht Japanisch. Wunderbar, merci Pastor Tantan. Wir freuen uns, wieder zurückzugehen, und mit ihm dann im September werden wir dann wieder die Arbeit unter ihm und mit ihm aufnehmen. Es ist wirklich toll, so zusammen mit den Japanern eben Gemeinde bauen zu können. Und so mein erster Punkt, lass dein Licht leuchten, indem du genau dort wirkst, wo du jetzt bist, mit dem, was du hast. Also das haben wir irgendwie erlebt in den letzten 2 Jahren, wie Gott das Wenige dachten, wir haben nicht viel und es so viele Schwierigkeiten auch, aber das vertrauensvoll einzusetzen, zu bringen, und dann kommt auch das Wirken von Gott rein. Und auch nicht Angst zu haben, wenn es sich eben manchmal ein bisschen spannungsvoll auch anfühlt, oder wenn man nicht alles im Griff hat oder denkt, nicht alles schon, wenn man nicht ein Wohlgefühl hat immer, sondern auch zu wissen, auch wenn das Wohlgefühl nicht da ist, ist vielleicht gerade das Zeichen, dass du dort eben bist, wo Gott dich will. Und so mein zweiter Punkt, lass dein Licht leuchten durch aufopferungsvolle Liebe. Und da kommen wir eigentlich zum Zentrum von Jeremia 29, dieser Vers 7. Lesen wir zusammen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es euch auch gut gehen. Hier noch einmal wiederholt der Jeremia das, dass er sagt, in die ich euch wegführen ließ, ich, Gott, also dass Gott uns für den Moment, wo wir jetzt sind, am Ort, wo du jetzt bist, irgendwie, das ist der Ort, wo Gott dich im Moment hingestellt hat. Und dann ist ein zweites etwas Zweites, was wirklich sehr schockierend ist, dass der Jeremia das gesagt hat. Er sagt da, bemüht euch um das Wohl in der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Das ist noch viel krasser, wenn man das in der Elberfelder oder in der Lutherbibel liest. Da heißt es, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Frieden, das wird da übersetzt im Hebräischen Shalom, im Originaltext. Sucht das Shalom der Stadt. Die Juden, die beteten doch inbrünstig immer für das Shalom von Jerusalem, zum Beispiel Psalm 22. Und nun fordert Gott durch den Propheten Jeremia auf, fordert die Juden auf, um das Shalom von Babylon zu beten, den Frieden von Babylon zu beten. Gott fordert die Juden hier zu nichts Geringerem auf, als ihre Feinde zu lieben. Ich meine, das ist fast wie jemand von der Ukraine Menschen, die nach Russland verschleppt wurden, sagen würde, betet für die Russen. Ich meine, es ist eine total krasse Botschaft. Und wir sie so lesen, denken, ja, schön, ja, Frieden beten, cool, ja, natürlich, das ist doch eine coole Sache. Aber der Jeremia, seine Botschaft hier ist eigentlich total antinationalistisch. Sie ist... Er könnte angeklagt werden, ein Verräter fast des Volkes zu sein, weil betet für diese Leute, die Jerusalem zerstört haben, die den Tempel zerstört haben, die euch wegverschleppt oder verschleppt haben. Also es ist wirklich eine Aufforderung zur opferungsvoller Liebe, zu Agape-Liebe. Die Juden sind aufgefordert für die Babylonier, die ja den Frieden von Jerusalem weggenommen haben, so für diese Leute sollen sie, für den Frieden oder Shalom von diesen Leuten sollen sie beten. Und hier wieder eine interessante Frage zum Nachdenken an mich selber und auch an dich. Was raubt dir den Frieden? Was fühlt sich so wie ein Joch an? Oder wo fühlst du dich, ich bin da aufgefordert, aufopferungsvoll zu lieben? Und das ist ja auch oft eben unangenehm. Es ist etwas, das nicht menschlich, einfach natürlich auf uns herauskommt. Und Jeremia fordert uns, fordert die Juden, aber auch uns, da ganz neu zu einer Agape-Liebe aus, auch für unsere Mitmenschen, für unser Umfeld, für die Menschen, mit denen wir im Kontakt sind. Und das ist doch genau auch der Geist von Jesus, weil Jesus hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren, bis ans Kreuz. Ich meine, man fühlt hier bei Jeremia, obwohl Jeremia Jesus ja nicht kannte, aber man fühlt den Geist von Jesus. Er, der eben nicht wie normalerweise die Mächtigen ihre Macht ausnutzen, um Profit zu schlagen. Jesus hat seine Macht ausgenutzt, um uns selbstlos zu lieben. Und ich finde, diese Vision ist extrem ermutigend, weil wir doch auch so oft irgendwie in ein Selbstmitleid fallen. Wir sagen uns, ah, wäre doch mein Chef, oder wenn mein Chef einfach nicht so wäre, oder ah, wenn meine Frau, na, oder wenn mein Mann doch, oder wenn meine Gemeinde. Und dann denkt man immer, ah, wenn diese Situation anders wäre, dann wäre alles besser. Aber Gott sagt den Israeliten hier, beklagt euch nicht über Babylon. Ich habe euch hierher gebracht, wo ihr im Moment seid. Vertraut mir jetzt an diesem Platz und betet, bringt mein Shalom an diesen Ort. Betet für den Frieden von diesem Ort oder von dieser Situation. Und so sind wir dann in dieser Vision, sind wir nicht mehr einfach nur ein Opfer, sondern wir sind Menschen, die einen Auftrag haben und die von Gott wie bevollmächtigt werden, in unsere Welt hineinzuwirken. So, das bringt mich zum letzten von meinen drei Punkten. Lass dein Licht leuchten, indem du fest in Christus verwurzelt bleibst. Und das hat mich auch so berührt im Lobpreis. Danke noch dem Lobpreisteam, wie ihr uns den Lobpreis in den Lobpreis mitgenommen habt. Da waren so viel, kam im Lobpreis von dieser Gnade. Wir haben heute gestartet mit Amazing Grace. Wir sind im Lobpreis wieder zurückgegangen zu unserem Fundament, zu Christus, zu seiner Liebe. Weil wir haben ja diese Agape-Liebe nicht. Wir müssen sie holen, irgendwie diese Aufforderung zur Agape-Liebe, diese Aufforderung, Licht zu sein, ist eine Überforderung, die uns ans Kreuz, auf die Knie vor Jesus führen will, wo wir sagen müssen, oh Jesus, füll mich wieder ganz neu für heute, für diesen Tag heute mit deiner Kraft, mit deiner Vision, mit deiner Liebe. Und der Jeremia, der hatte Jesus noch nicht gekannt, aber er schreibt da, wie er fast Jesus, er kann das Wort Jesus noch nicht sagen, aber schauen wir, was er da schreibt. Er schreibt da, so, lesen wir wieder zusammen. Seno. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Also in Punkt 1 und 2 haben wir gesehen, wie Gott diese, den Juden diese Vision gibt, ins Land hinein, in ihre Situation hinein, dort, wo sie leben, nicht zurückziehen. Aber jetzt geht es, das Movement, also die Bewegung jetzt im Text geht mehr, macht das auf dem Fundament, dass ihr euch erinnert an Gottes Treue, an Gottes Liebe für euch. Ihr seid im Moment im Exil und wir können ja zum Beispiel auch in Exil kommen, auch im Sinn von, wenn wir ja, uns versündigt haben oder durch unsere eigenen Fehler, aber dass da wie ein Punkt kommt, wo Gott sagt auch, ja, du bist jetzt dort, wo du bist und ist vielleicht auch zum Teil selbst verschuldet, aber erinnere dich an meine Liebe. Es gibt eine Zukunft für dich. Es gibt einen Weg. Ich habe einen Weg für dich. Ich habe dich nicht abgeschrieben. Und der Jeremia fordert die Juden auf, hier aktiv vorwärtsschauend zu leben, indem sie sich erinnern, indem sie sich im Glauben an Gottes Treue und Liebe festhalten. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und wie viel mehr ist das ja in Jesus alles wahr geworden, weil in Jesus ist nicht nur, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden, sondern in Jesus ist wahr geworden, ich kann euch suchen, auch um euch zu finden, auch wenn ihr mich gar nicht gesucht habt. Ich meine, in Jesus hat Gott noch diesen absolut ultra plus einen Schritt gemacht. Nicht nur ich warte auf euch, sondern ich gehe auf euch zu. Ich werde Mensch. Ich werde einer von euch. Trage das Kreuz. Tauche ein in all diese auch Konflikte und Schwierigkeiten vom Menschsein. Bin mit euch. Bin Emmanuel. Und ich glaube, diesen Christus, diesen Jesus, müssen wir jeden Tag wieder neu für uns im Glauben wahrnehmen oder an ihm festhalten. Im Galaterbrief, in diesem Studium, das wir per Zoom mit den Japanern gemacht haben, da habe ich natürlich auch viele Kommentare gelesen und in der Vorbereitung zu diesem Studium. Und es hat mich berührt, dass der Paulus 164 Mal in seinen Briefen, in seinen 30 Briefen, wählt er dieses Konzept von in Christus sein. Das ist irgendwie ein ganz zentrales Konzept von Paulus. In Christus sein. Wir sprechen ja oft von Christus in uns und Paulus sagt manchmal auch, Christus in uns. Wenn wir sagen, ich habe Christus in mein Herz aufgenommen, aber Vielmehr noch spricht Paulus von, wir sind in Christus. Wir ziehen Christus an wie ein Kleid. Und zum Beispiel im Galater schreibt er, das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes. Ich meine, wir leben doch alle von, im Vertrauen auf etwas. Also gerade in der Gemeindearbeit in Japan kann man davon leben, ich möchte von meinem Erfolg leben als Missionar. Oder man kann auch als Theologe schnell, sehr schnell leben von meinem Wissen, theologischen Wissen. Und dann wird man vielleicht stolz und hat dann Argumente mit Leuten. Oder man kann leben von der Liebe vom Ehepartner oder vom Lohn, den man bekommt, also vom Geld, das man hat, oder von den Ferien, die man machen kann. Aber Paulus schreibt da, ich lebe im Vertrauen. Also ich nehme das Leben aus dem Sohn von Gott, aus Jesus, der seine Liebe mir erwiesen hat und sein Leben für mich gegeben hat. Und der Paulus ging durch so viele schwierige Situationen und hat immer das Kreuz, also dieses Kreuz auf sich nehmen, diese schwierigen Situationen hat er wie empfunden, nicht als etwas, wo, oh, da ist ein Kreuz, oh, da kann Gott nicht sein, sondern er hat es immer erlebt wie, da ist ein Kreuz und da ist Gott, weil durch das Kreuz ist Gott in diese Welt gekommen, haben wir Erlösung erlebt. Und wenn immer ich etwas Kreuzförmiges erlebe in meinem Leben, dann kann ich wissen, Gott ist hier mit mir und ich will jetzt in diesem Jesus bleiben und durch dieses Kreuz hindurch ihn erleben und seine Auferstehungskraft erleben. Und da möchte ich mich selber auch herausfordern, euch herausfordern. Ja, meine Predigt, ich predige mich selber an, dieses Vertrauen in Jesus und dieses auch mutige Vorwärtsgehen und auch dieses nicht zurückschrecken von kreuzvorförmigen Situationen, sondern in diesen Situationen Vertrauen, Gott vertrauen, verwurzelt bleiben in Christus, von ihm unsere Vision, unsere Liebe von ihm für jeden Tag nehmen und dann selber auch aufopferungsvoll, wie er sich ja auch für uns aufgeopfert hat, andere lieben können an dem Platz, wo wir sind, mit dem, was Gott mir und dir gegeben hat. Amen. Amen. Schließe ich noch mit einem kurzen Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren wirklich in Jesus ein Mensch wie wir sind geworden bist. Und ich danke dir, dass du mitfühlen kannst, mitgelitten hast und mitleidest mit all diesen verschiedenen Herausforderungen, die wir haben als Menschen. Aber ich danke dir auch, dass du uns befähigen willst, als Gemeinde, als Gemeinschaft ein Licht zu sein an diesem Ort, wo wir sind, mit dem, was du uns gegeben hast. Und wir bitten dich, dass wir das hier in Brunnen, auch bei uns im EGW Brienz und in Tokio, dass wir mit kleinen und großen Schritten einfach im Vertrauen auf dich immer wieder den Mut haben, auch dieses Licht scheinen zu lassen. Und wir bitten dich gerade auch in schwierigen Situationen, vielleicht gewisse Leute in diesem Raum gehen gerade durch eine schwierige Situation, dass du dort ganz speziell, dass deine Gegenwart, dass wir die ganz speziell erfahren können, so wie wir das auch erfahren durften als Gemeinde in Japan durch diese Covid-Zeit, dass du durch Schwierigkeiten neue Öffnungen schenkst, neue Horizonte erweiterst, neues Leben, also deine Auferstehungskraft, wie erlebbar wird. So danken wir dir, Herr Jesus, dass du mit uns in diesen Sonntag kommen wirst und auch in die neue Woche und uns ausrüsten wirst für all diese verschiedenen Herausforderungen, die wir nächste Woche anpacken müssen, dürfen, sollen. Amen.